Ich lese den Predigttext vor für den heutigen Sonntag. Er steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 18 bis 27. Aus der Basisbibel lese ich. Einer der führenden Männer des jüdischen Rats fragte Jesus: Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einem, Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Aber der Mann sagte: Das alles habe ich seit meiner Jugend befolgt. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile das Geld an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war sehr reich. Als Jesus den Mann so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da fragten die Leute, die das hörten: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete: Was für Menschen unmöglich ist, das ist möglich für Gott. Aus dramaturgischen Gründen ist diese Predigt in vier Kapitel eingeteilt. Kapitel 1: Ein Mann aus den jüdischen Führungskreisen kommt zu Jesus mit einer der Kernfragen des Glaubens. Nicht nur von der christlichen Religion, auch von vielen Religionen. Wie bekomme ich das ewige Leben? Wie komme ich in den Himmel? Was ist Gottes Wille? Wie kann ich ein guter Mensch sein? Oder wie kann ich ein guter Nachfolger, eine gute Nachfolgerin sein? Jesus' Antwort ist zunächst erstmal sehr einfach. Er sagt: Halt dich an die Gebote. Er nennt beispielsweise Auszüge aus den 10 Geboten, was auch schon zeigt, dass sie damals auch schon zu den zentralen Geboten gehörten. Der Mann aus den jüdischen Führungskreisen ist mustergültig. Schon seitdem er klein war, hat er sich an die Gebote gehalten, sagt er. Und Jesus stellt das nicht in Frage. Aber dann gibt er ihm ein weiteres Gebot. Verkaufe alles, was du hast, und verteile das Geld an die Armen. In meiner letzten Predigt habe ich gesagt, ich hätte gerne mal wieder so eine Gott hat dich lieb Predigt. Scheint so, als würde die noch eine Weile auf sich warten lassen. Ich habe letztes Jahr schon einmal über Geld gepredigt. Da ging es um Zachäus und wie er die Hälfte von seinem Besitz den Armen gegeben hat und wahrscheinlich die andere Hälfte auch weggeben musste, und weil er Jesus begegnet ist. Diese Geschichte ist quasi wie ein Spiegelbild zu unserer heutigen Geschichte. Sie steht auch nur ein Kapitel weiter. Und deswegen werde ich mich heute da viel drauf beziehen. Ich habe uns letztes Mal darauf aufmerksam gemacht, dass wir alle hier nach biblischen Maßstäben als reich gelten. In der Gesellschaft, in der Jesus gelebt hat, gab es eine kleine Eliteschicht und der Rest der Bevölkerung wurde in arm und sehr arm eingeteilt. In Israel lebte die große Mehrheit der Bevölkerung in absoluter Armut. Das heißt, sie konnten es sich nicht leisten, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen. Sie hatten nicht jeden Tag etwas zu essen. Sie hatten nur die Kleidung, die sie am Leib getragen haben, und sie haben in unzureichenden Behausungen gelebt. Und wir lesen davon in der Bibel. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern durch ein Feld zieht und läuft und währenddessen Ehren pflückt, um die zu essen. Und dann bekommen sie Ärger, weil es ein Sabbat war und das darf man an einem Sabbat nicht. Aber daran merkt man, dass die Jünger nicht einfach nur vergessen haben zu frühstücken, sondern sie hatten einfach Hunger. Auch im Vater Unser beten wir jedes Mal: Unser tägliches Brot gib uns heute. Weil die Jünger damals am Morgen gebetet haben, dass sie am Abend etwas zu essen haben werden. Mir fällt das immer auf, wenn ich The Chosen sehe. Das ist eine christliche Serie, wo die Geschichte von Jesus verfilmt wurde, für die, die es nicht kennen. Da sieht man immer offensichtlich gut genährte, gesunde amerikanische Schauspieler, die in aufwendigen Kostümen durch ausgesprochen geräumige und schön ausgestattete Wohnungen spazieren. Aber die tatsächlichen biblischen Verhältnisse muss man sich eher vorstellen wie im Film Das Parfüm. Stark unterernährt, anfällig für Krankheiten, abgetragene Kleidung, alles ist eng und schmutzig. Da kann man sich nicht so gut vorstellen, das mehrere Staffeln lang am Stück zu sehen. Reich war damals nicht nur der, der jeden Tag ein ausschweifendes Fest geworfen hat, sondern reich war damals der, der jeden Tag Essen hatte, der sich gute Kleidung leisten konnte und wer in einer guten Wohnung gelebt hat. Also alles Kriterien, die auf uns heute zutreffen. Das heißt, Jesus' Satz gilt uns. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Die Theologen seit der Antike haben sich an diesem Satz die Zähne ausgebissen. Ist das Nadelöhr wirklich auch ein Nadelöhr? Es könnte auch ein Tor in der Stadtmauer von Jerusalem sein. Ein Kamel kann das tatsächlich auch passieren, aber dafür muss es komplett abgeladen werden und es muss sich hinknien, es muss quasi demütig werden. Oder ist das Kamel überhaupt ein Kamel? Es könnte sich auch um einen Übersetzungsfehler handeln. Statt dem griechischen Wort für Kamel, Kamelos, könnte auch dort das Wort Kamlos stehen. Das heißt übersetzt so etwas wie dickes Tau oder Schiffstau. Das würde ein bisschen besser zusammenpassen mit dem Nadelöhr und es würde vielleicht auch ein bisschen die Radikalität abmindern, aber völlig auflösen würde sie das auch nicht. Ja, zu diesen Theorien möchte ich einmal den evangelisch-katholischen Kommentar zitieren. Das ist einer der angesehensten deutschen Bibelkommentare. Wie auch immer, der Spruch ist eindeutig. Es gibt für die Reichen keinen Zugang zum Reich Gottes. Ihr einziger Ausweg ist das Verteilen des Reichtums. Mist. Kapitel 2. Warum ist Reichtum ein Problem? Gott meint es doch gut mit uns. Er möchte, dass es uns gut geht und dass wir uns an unserem Leben freuen können. Auch in der Bibel finden wir Geschichten, wo Gott Menschen mit Reichtum beschenkt hat. Zum Beispiel Abraham oder Jakob oder nach seiner Leidenszeit auch Hiob. Wenn Reichtum auf Kosten anderer angehäuft wird oder wenn Reichtum gestohlen wird, dann wäre es ja noch verständlich, warum Jesus Reichtum kritisiert. Aber in dieser Geschichte geht es darum, dass der Mann ja alle Gebote erfüllt hat. Das heißt, er hat es nicht gestohlen, nicht auf Kosten anderer sich sein Reichtum angehäuft. Vielleicht hat er ihn geerbt oder er hat einfach hart gearbeitet. Was ist also das Problem mit dem Reichtum? Das Problem ist das, was wir nicht tun. Wenn wir jemandem helfen können, dem es schlechter geht als uns, und wir tun es nicht, dann verstoßen wir gegen das Gesetz der Nächstenliebe. Wenn es jemandem schlechter geht als dir und du kannst etwas dagegen tun, dann liebst du deinen Nächsten nicht wie dich selbst. Und es ist egal, wo dein Nächster lebt, ob es dein Nachbar ist oder ob er am anderen Ende der Welt lebt. Es ist auch egal, ob andere vielleicht viel besser helfen könnten. Und es ist auch egal, ob das eigentliche Problem vielleicht das System ist. Wenn du helfen kannst und du tust es nicht, dann ist es keine Liebe. Deutschland gehört zu den 20 reichsten Ländern der Welt. Es gibt vielen, denen es sehr schlechter geht als uns. Und es gibt sehr viele Wege, wie wir diesen Menschen helfen können. Aber wir tun es nicht. Oder wir tun es nicht genug. Niemand von uns. Wir würden erst dann genug tun, wenn wir nicht mehr reicher sind als der allerärmste Mensch auf dieser Welt. Können wir diesen Weg gehen in der Nachfolge? Franz von Assisi konnte es. Er lebte im Mittelalter. Er war der Sohn von einem reichen Tuchhändler. Und er hat sich von seinem Erbe komplett losgesagt und ist Bettelmönch geworden. Er hat damit ganz viele Menschen inspiriert und einen Orden gegründet. Ich kann diesen Weg nicht gehen. Hier scheitere ich in der Nachfolge. Wenn ich es mir genau überlege, dann scheitere ich nicht nur hier in der Nachfolge. Ich bemühe mich zwar nicht, auf meinen Rechten zu bemühen, so wie Mose das letzte Woche gepredigt hat. Aber es gibt doch viele Rechte, auf denen ich bestehe. Ich versuche zuerst auf Jesus zu hören und erst dann auf meine Familie, wie ich das vor 2 Wochen gepredigt habe. Aber wie oft frage ich Jesus gar nicht erst, sondern zuerst meine Familie? Ich scheitere daran, Jesus zu meiner ersten Priorität zu machen und nicht mich selbst. Ich scheitere in der Nachfolge. Kapitel 3. Der Mann, von dem wir gelesen haben, scheitert auch. Er wird traurig. In Markus lesen wir, dass er traurig weggeht. Und selbst die Leute sind bestürzt, die das hören. Und fragen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Daraufhin sagt Jesus einen der meistzitierten Sätze der ganzen Bibel. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Wir kennen diesen Satz aus Situationen, in denen wir auf ein Wunder hoffen. Wenn wir zum Beispiel hoffen, dass ein todkranker Mensch geheilt wird. Oder wenn wir in Situationen sind, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Und wenn wir auf Gottes Weisheit und Führung hoffen. Aber ursprünglich gehört dieser Satz hierher. Jesus sagt, es ist den Menschen unmöglich, sich selbst zu retten. Aber Gott kann sie retten. Wir scheitern. Alle. Niemand von uns kann allen Geboten genügen, kann alle Ansprüche erfüllen. Wir sind alle unzulänglich. Und Gott weiß das. Und er schenkt eine Lösung. Er schenkt uns das ewige Leben. Trotz allem. Trotzdem wir an den Geboten scheitern. Er schenkt uns seine Liebe, seine Güte, ohne dass wir es irgendwie verdient hätten. Wir können es uns nicht kaufen, wir können es uns nicht erarbeiten. Und alles, was wir als Nachfolger und Nachfolgerin tun, das könnte sowieso nie genug sein. Wenn wir auf dem Weg der Nachfolge hinfallen, dann richtet uns Jesus auf. Er klebt uns ein Pflaster aufs Knie und sagt, es ist in Ordnung. Du gehörst zu mir. Ich lasse dich nicht los. Denn ich habe dich... Moment mal. Ist aus dieser Predigt hier gerade etwa doch eine Gott-hat-dich-lieb-Predigt geworden? Und das bei diesem Predigtext. In unserer Hardcore-Nachfolge-Predigtreihe. Ja. Gott hat dich lieb. Seine Liebe zu dir ist so unfassbar groß, dass sie alle Grenzen sprengt, dass sie alle Vernunft übersteigt. Sie reißt alle Hindernisse aus dem Weg. Selbst unser Scheitern kann sie nicht aufhalten. Selbst wenn wir uns selbst verdammen, ist seine Liebe grenzenlos. Nichts, was wir tun könnte uns von Gott trennen. Denn er schenkt uns das ewige Leben. Kapitel 4. Was bedeutet das nun? Es bedeutet zunächst, dass der Mann aus den jüdischen Führungskreisen die falsche Frage stellt. Was kann er tun, um das ewige Leben zu erlangen? Nichts. Er hat das ewige Leben schon. Wir haben das ewige Leben schon. Was können wir tun als gute Nachfolger, gute Nachfolgerin? Wir können es nicht sein. Wir können keine guten Nachfolger sein. Aber darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, wer wir sind und was wir tun müssen. Das ist alles schon geklärt. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Trotz allem. Und wenn wir das verstanden haben, dann sind wir wirklich frei zu sehen, worum es wirklich geht. Es geht um Jesus. Es geht darum, die Welt durch seine Augen zu sehen und in unseren Mitmenschen Gottes geliebte Kinder zu sehen. Es geht im Nachfolgen nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern es geht darum, auf dem richtigen Weg zu sein. Also sollten wir lieber fragen, wo Jesus denn hin will. Und er hat große Pläne. Er möchte Gottes Reich aufbauen. Er möchte alles neu und gut machen. Schließlich geht es darum, die Welt zu retten. Und dann können wir fragen, was wir tun können, um ihm zu helfen. Und das ist eine ganze Menge. Wir könnten zum Beispiel damit anfangen, uns zu fragen, wie viel von unserem Reichtum wir wirklich brauchen. Wir sind es so daran gewohnt, Reichtum zu sammeln und Geld auszugeben, obwohl uns das doch nie ganz befriedigt. Unser ganzes Leben dreht sich darum, Geld anzuhäufen, obwohl es nie genug sein kann. Aber alles, was wir haben, alles, was wir brauchen, haben wir doch schon. Nämlich Jesus. Seine Liebe ist so unendlich kostbar. Was bedeutet da noch unser Reichtum? Könnte es nicht jemand anderes viel besser gebrauchen? Jemand, den Gott genauso liebt wie mich? Jemand, der nicht täglich Essen, Kleidung und eine Wohnung hat? Wie sehr würde sich der andere freuen, wenn er plötzlich etwas hat, was er so dringend benötigt? Wenn er plötzlich sich nicht mehr um das Frühstück sorgen muss? Wenn er mehr Kleidung hat, als er am Leib tragen kann? Wenn er sich eine Wohnung leisten kann? Wenn er sich plötzlich einen Arzt leisten kann oder seine Kinder zur Schule schicken kann? Wie groß muss die Freude sein? Wie viele Menschen können wir mit unserem Reichtum glücklich machen? Wie viel Potenzial liegt in unserem Reichtum? Wie viel Segen können wir mit unserem Reichtum verbreiten? Wie viel Freude können wir mit unserem Reichtum verbreiten? Bestimmt niemals so viel wie die Freude darüber, von Gott geliebt zu sein. Aber wir können es ja versuchen. Amen.